Aufklärung heißt ja noch lange nicht, dass man die Juden als gleichwertig in ihrer Kultur, in ihrer Sprache und so weiter betrachtete. Die Aufklärer waren ja eine Elite aus Adel und Bürgertum. Und die Vorstellung war, dass man die Menschen erziehen müsse, wie man Kinder erziehen muss. Und so muss man eben auch die Juden erziehen.
Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 3. Judentum in der Geschichte. Zwischen Integration und Antisemitismus. Folge 1. Fortschrittsgeschichten. Judentum in der Zeit der Aufklärung. Heiner Wember im Gespräch mit Barbara Stolberg-Rielinger.
Im Hochmittelalter erlebte das jüdische Leben in vielen Teilen Europas eine Blüte. Vor allem in Spanien und im Rheinland. Doch als die Pest durch Europa zog, mussten Juden als Sündenböcke herhalten. Fast alle jüdischen Gemeinden im Reich wurden vernichtet. Für Juden in Spanien endete das Mittelalter mit der kompletten Vertreibung. Wurde das Leben für Juden danach in der frühen Neuzeit leichter, Frau Stolberg-Rielinger?
Ja, man muss zunächst sagen, dass Juden nach und nach wieder zurückkehrten und sich wieder allmählich jüdische Gemeinden bildeten, auf dem Land sogenannte Landjudenschaften. Also es gab durchaus dann allmählich wieder jüdisches Leben im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Und vor allem nach dem 30-jährigen Krieg, der ja insgesamt eine verheerende Epoche der deutschen Geschichte war, kam es allgemein im deutschen Raum zu einer starken Bevölkerungsvermehrung und das galt dann auch für die jüdische Bevölkerung, also die nahm deutlich zu. Und das hatte zur Folge, nicht nur für die Juden, sondern auch für alle anderen, dass es eine zunehmende Spreizung gab zwischen wenigen Wohlhabenden und einer wachsenden Masse von armen Menschen.
Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt will ich Sie erstmal vorstellen. Barbara Stolberg-Rielinger ist Direktorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin und hatte zuvor den Lehrstuhl für frühe Neuzeit an der Universität Münster. Die frühe Neuzeit umfasst in etwa den Zeitraum zwischen den Jahren 1500 und 1800, eine Zeit voller großer Umbrüche in Europa. Barbara Stolberg-Rielinger zählt zu den bedeutendsten Historikerinnen und Historikern der Frühneuzeitgeschichte in Deutschland. Ihre Biografie über Kaiserin Maria Theresia erhielt den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse. Frau Stolberg-Rielinger, am Ende der frühen Neuzeit kam die Forderung auf nach der sogenannten Judenemanzipation. Wie sah es zu Beginn aus, am Ende des Mittelalters? Wo und wie lebten Juden bei uns im Zeitalter der Glaubenskämpfe etwa ab 1500?
Man muss vielleicht vorwegschicken, dass die frühe Neuzeit ja eine Zeit der ständischen Ungleichheit war. Das heißt, es war normal, dass Menschen unterschiedliche Rechte hatten. Es gab eben kein allgemeines Bürgerrecht oder so etwas. Das ist ja erst eine Errungenschaft der Französischen Revolution. Und das heißt, dass Menschen unterschiedlich privilegiert waren. Juden hatten so gut wie keine Rechte. Sie hatten Zugang zu fast keinem üblichen Erwerbszweig.
Was durften sie nicht, sagen Sie mal?
Sie durften vor allem kein Land besitzen. Wenn man sich vorstellt, dass damals ja der überwiegende Teil der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebte, war das natürlich eine immense Einschränkung. Sie durften keine Handwerke ausüben, also zünftisches Handwerk war ihnen verschlossen.
Da kamen sie einfach nicht rein als Juden.
Da wurden sie einfach nicht zugelassen. Dann waren ihnen zum Beispiel Ämter im Staatsdienst verschlossen. Es waren ihnen die Universitäten und Akademien verschlossen.
Und das Militär.
Es war ihnen das Militär verschlossen, was vielleicht nicht unbedingt nur ein Nachteil war.
Da aber, konnte man schnell Karriere machen beim Militär. Das war die einzige Aufstiegschance, oder?
Aber es war natürlich auch für die überwiegende Mehrzahl der Menschen kein angenehmer Dienst. Also davor waren sie verschont, könnte man sagen, wenn sie in praktisch fast allen anderen Hinsichten ausgeschlossen waren und dann eben ausweichen mussten auf einige wenige ihnen nicht verbotene Erwerbsmöglichkeiten.
Also da wären
zum Teil Handelsgeschäfte mit besonderen Handelswaren, aber auch vor allem Kreditgeschäfte.
Das eine ging mit dem anderen auch zusammen, Handel, Wechsel, Kredite
genau,
für kurze Zeit.
Genau, das war natürlich eng miteinander verflochten. Und für beides war es von Nutzen, dass jüdische Familien eben über ein weit verzweigtes Geflecht von Kontakten, familiären und eben auch landsmannschaftlichen Kontakten verfügten. verfügten. Denn man muss sich ja vorstellen, dass Handelstätigkeit in hohem Maße auf persönlichem Vertrauen beruhte. Man musste sich auf die Handelspartner verlassen können. Es gab ja noch nicht sowas wie Versicherungswesen und so weiter. Das heißt, es ging um persönliche Kontakte und die Juden wegen ihrer Vertreibungsgeschichte verfügten eben über ein weit verzweigtes Netzwerk von Kontakten über ganz Europa, im Gegensatz zu vielen sozusagen eingesessenen Menschen in einzelnen Fürstentümern und Ländern. Und das eröffnete ihnen dann die Möglichkeit, eben Handelsgeschäfte vielleicht etwas besser betreiben zu können als andere.
Die mussten dann auch äußerlich kenntlich sein als Juden, auch auf dem Lande.
Es gab immer schon auch im Mittelalter spezielle Kennzeichnungen für Juden. Ob das immer so streng kontrolliert wurde, ist die Frage. Aber tatsächlich gab es ja im Mittelalter Judenhüte, also Juden waren an den Hüten zu erkennen und andere Markierungen. Und insofern wurden sie immer schon in bestimmter Weise kenntlich gemacht. Man darf aber nicht denken, dass sie immer vollkommen getrennt von der christlichen Mehrheitsbevölkerung lebten, sondern durchaus mehr Alltagskontakte existierten, als man sich das manchmal vorstellt. Also es war nicht so, dass die überall in Ghettos lebten.
Auf dem Lande war das ja faktisch auch gar nicht möglich.
Auf dem Lande war gar nicht möglich. Da gab es auch einfach gar nicht so viele Juden, sondern die wenigen, die es gab, die lebten relativ unangefochten mit der christlichen Mehrheitsbevölkerung. Aber wie gesagt, da sie von zum Beispiel auch dem Recht der Freizügigkeit nicht profitieren konnten, konnten sie eben nur da siedeln, wo man es ihnen ausdrücklich zugestand. Sie waren eben auch vom Bürgerrecht in den Städten ausgeschlossen. Das ist ein ganz wichtiges Recht, was eben auch erwähnt werden muss. War ihr Status immer prekär? Wo immer sie sich aufhielten, konnten sie jederzeit vertrieben werden. Und was sie bekamen, bestenfalls, waren eben Schutzbriefe. Das waren dann die sogenannten Schutzjuden, die als Privileg, also als ausdrücklich ihnen zugestandenes Recht, nicht als ein Recht, das sie als Menschen hatten, wie man das heute sagen würde, sondern als ein zugestandenes Recht und Privileg, einen Aufenthaltsstatus. Und der musste normalerweise teuer bezahlt werden. Den bekam man nicht umsonst.
Wie wurde das organisiert, dieses Geld zusammenkam?
Ja, es war üblicherweise generell so in der frühen Neuzeit, nicht nur bei den Juden, dass sich die Landesobrigkeiten nicht an den einzelnen Bürger hielten. Das heißt, es wurde die betreffende jüdische Gemeinde in der Stadt XY mit Steuern belastet oder es wurde die Judenschaft in einer bestimmten Region mit Steuern belastet und die mussten das dann kollektiv einsammeln, untereinander umlegen und der Obrigkeit abführen. Und das führte natürlich dazu, dass sie sich dann auch kollektiv organisieren mussten. Das mussten sie nicht nur wegen der Steuern, sondern das lag auch nahe, weil sie ja kollektive Gemeindeaufgaben gemeinsam lösen mussten. Also gemeinsam Badehäuser, gemeinsam Versammlungshäuser und so weiter.
Schulen vielleicht auch.
Schulen, ganz wichtig natürlich, Schulen, Synagogen und so weiter betreiben mussten.
Das hat wahrscheinlich auch den inneren Zusammenhalt wahrscheinlich sehr stark gefördert, die Bindestruktur.
Genau, das hatte zur Folge, dass dann eine gewisse gemeindliche Solidarität entwickelt werden musste, weil die Spreizung zwischen den vielen sehr armen Juden und den wenigen, die tatsächlich mit ihren Handels- und Bankgeschäften zu sehr großem Reichtum kamen, diese Spreizung immer größer wurde. Das heißt, man erwartete dann, dass die Reichen für die Armen mitzahlten. Diese gemeindliche innerjüdische Solidarität wurde natürlich dann auch, je mehr die Masse der armen Juden anwuchs, desto mehr strapaziert. Und viele hatten eben aber auch gar kein Schutzrecht und wurden dann zwar auch von diesen Steuerforderungen nicht erfasst, wanderten zwischen den Ländern hin und her, ohne Rechte.
Lassen Sie uns reden über die Juden in den Städten. Da gab es dann eher Ghettos, zum Beispiel das in Frankfurt. Das wurde abends auch abgeschlossen.
Ghettos, die eben durch die zunehmende Bevölkerungszahl auch immer weniger ausreichten. Und wo es dann auch zu einer absoluten Überfüllung kam in manchen Städten. Diese überfüllten Ghettos machten natürlich keinen zivilisierten Eindruck unter Umständen auf die gut situierten Bürger.
Sie sprachen schon von der Spreizung innerhalb der jüdischen Gemeinde, Community, ganz Arme, viele ganz Arme, aber auch einige ganz Reiche. Wie kam das zustande, dass einige diesen Riesensprung schafften zu sogenannten Hofjuden? Was ist überhaupt ein Hofjude?
Ja, weil diese jüdischen Kaufmannsnetzwerke über besonders begehrte Luxushandelswaren verfügten, wie zum Beispiel Pelze oder vor allem Juwelen oder eben auch Geld. Das führte natürlich dazu, dass Einzelne, die über solche guten Handelsbeziehungen verfügten, unter Umständen zu großem Reichtum kamen. Was aber auch jederzeit prekär war, weil ein Fürst natürlich über die Möglichkeit verfügte, die Schulden einfach zu streichen, die er gemacht hatte. Ja, dann verlor er zwar das Vertrauen dieser jüdischen Händler, aber das war dann unter Umständen auch egal. Die Chancen, das einzuklagen gegenüber einem mächtigen Landesfürsten, waren natürlich sehr gering.
Ein Paradebeispiel dafür ist Josef Süß Oppenheimer, so genannt verächtlich Jude Süß, später auch Titel dieses Propagandafilms der Nationalsozialisten. Der war Hoffaktor des Herzogs von Württemberg, so um 1700 noch was herum.
1730er Jahre. Mhm.
Genau, der hat sich auch verdient gemacht, zunächst mal um die Staatssanierung. Also ja, hat sich nicht nur selbst bereichert, wenn man so will, oder ist reich geworden, sondern hat offenbar auch dafür gesorgt, dass dieser defizitäre Haushalt so halbwegs ins Lot kam.
Ja, also das war eigentlich insofern eine bemerkenswerte Ausnahme, als der tatsächlich als so eine Art Finanzminister des württembergischen Herzogs fungiert hat. Normalerweise waren ja von Staatsdiensten ausgeschlossen in fast allen Ländern, aber hier hat man ihn tatsächlich zu einer Art Finanzminister oder Wirtschaftsminister, würde man heute sagen, gemacht. Und der Herzog hat ihm tatsächlich einen sehr weiten Spielraum gelassen, um zum Beispiel Manufakturen einzurichten, alle Art von merkantilistischer Wirtschaftspolitik zu betreiben, wie man das später genannt hat. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Geld ins Land kam und durch gewerbliche Wirtschaft, die im fürstlichen Auftrag entwickelt wurde. Und andererseits aber auch natürlich eine sehr rigide Finanz- und Steuerpolitik zu entwickeln, die sozusagen moderner war als die althergebrachte. Damit machte man sich natürlich bei den Untertanen nicht besonders beliebt. Das ist immer natürlich sehr umstritten, wie man das bewertet. Man kann einerseits sagen, das war ein Beitrag zur modernen Staatsbildung, zur Entwicklung moderner Staatsfinanzen und moderner Staatswirtschaft. Andererseits kann man aber auch sagen, es war ein Fortschritt in der Ausbeutung der Ressourcen des Landes zugunsten der landesherrlichen Schatzkammer.
Die Ursachen für diesen Hass auf den Oppenheimer lagen die allein darin, dass er als Finanzminister Steuern erhöht oder eingenommen hat, oder hatte das auch religiöse Gründe?
Der Herzog war also übergetreten zum Katholizismus. Das war ein Riesenproblem, weil die Untertanen nach wie vor lutherisch waren. Und es gab also einen massiven Konfessionsgegensatz, und konfessionelle Ressentiments gegen den Herzog verbanden sich jetzt mit Ressentiments gegenüber dem jüdischen Minister.
Und als der Herzog dann tot war?
Das war natürlich jetzt eine Möglichkeit, gegen diesen jüdischen und außerdem auch in ihren Augen ausbeuterischen und absolutistischen jüdischen Berater vorzugehen. Und dann hat man ihn angeklagt, und zwar des Hochverrats.
Dann hingerichtet und den Leichnam 6 Jahre lang in einem Käfig zur Schau gestellt.
Das ist natürlich grausam. Man muss allerdings auch sagen, dass damals solche ganz grausamen Exempelstrafen nicht so unüblich waren und sich jetzt nicht nur gegen einen jüdischen Hoffaktor richteten, sondern auch gegen Verbrecher.
Diese Hofjuden, die im Handel und im Bankwesen tätig waren, haben die dann eigentlich zu einer Modernisierung insgesamt dieser Länder beigetragen? Waren sie Fortschrittsmotoren, dass sie praktisch schon vorweggenommen haben, was dann später kommen sollte?
Fortschritt hat ja immer eine sehr positive Konnotation. Ich würde es als Historikerin immer eher wertneutral verwenden. Aber man muss einfach sagen, die Fürsten damals brauchten Geld. Die brauchten flüssiges Geld. Sonst hätten die immer um Geldzahlungen ihrer Stände bitten müssen. Das dauerte lange, es kam meistens nicht ein. Das heißt, sie brauchten bares Geld als Vorschuss, vor allem um Kriege zu führen, ja, aber natürlich auch für ihre Hofhaltung, für ihre Schlösser, für ihre wertvollen Hobbys und so weiter. Dieses bare Geld bekamen sie eben am leichtesten von den Hofjuden und vor allem am wenigsten riskant, weil sie rechtlos waren. Waren sie natürlich besonders gute Werkzeuge für diese fürstlichen Interessen.
Lassen Sie uns sprechen über ein Herrschergeschlecht, was ganz eng mit dem Judenhass auch zu tun hat, nämlich mit den Habsburgern. In Ihrem Buch über Maria Theresia haben Sie ja mit 2 Klischees aufgeräumt. Das eine Klischee lautete, dass Maria Theresia sehr volksnah gewesen sei. Das war sie wohl nicht, wenn ich sie richtig verstanden habe. Das zweite war, was man gerne unter den Tisch fallen ließ, dass sie eine ausgesprochene Judenhasserin war. Kann man das so sagen?
Ja, das muss man tatsächlich leider so sagen, sowohl gegenüber den protestantischen Minderheiten in ihrem Land, die sie auch gnadenlos verfolgt hat, als auch gegenüber den Juden, war sie eben nicht die gnädige, liebende Landesmutter, als die sie immer inszeniert worden ist. Tatsächlich wurde sie von vielen sehr verehrt, auch zu ihrer Zeit schon, aber tatsächlich war sie gegenüber den Juden gnadenlos. Das hatte eine Tradition im habsburgischen Herrscherhaus. Da gab es lange Traditionen, auch von Ausweisungsschüben, dass man Juden des Landes verwies.
Da sprechen wir gleich nur drüber. Ja. Vielleicht kurz vorab. Eigentlich hätte sie Grund gehabt, auch Juden dankbar zu sein bei ihrer Thronbesteigung.
Ja, sie bedurfte auch, genau wie viele andere Fürsten der Zeit, des jüdischen Geldes. Das ist überhaupt keine Frage. Auch zum Beispiel Schönbrunn
300.000 Gulden.
Dafür brauchte sie einen jüdischen Hoffaktor, den sie auch hatte. Also das ist die eine Seite der Sache. Eine andere Seite, die man auch erwähnen muss, ist, dass traditionell das Kaiserhaus oder das Kaiseramt, besser gesagt, das ja fast immer von den Habsburgern bekleidet wurde, als Schutzherr der Juden galt. Also die Kaiser waren die Schutzherren der Juden.
Und mittelalterliche Kaiser Friedrich II. Hatte sie zu Kammerknechten erklärt.
Also sie wurden gewissermaßen behandelt wie Familiares, also Angehörige des kaiserlichen Hofes. Und sie wurden vom Kaiser in vieler Hinsicht geschützt, mit Privilegien ausgestattet und so weiter. Und in reichsstädtischen gewaltsamen Auseinandersetzungen oder Pogromen gegen Juden, zum Beispiel in Frankfurt, war es dann tatsächlich das Kaiserhaus oder der Kaiser, der den Juden Rückhalt gab gegen die städtische Bevölkerung, auch gegen die städtischen Räte. Das heißt, eigentlich gab es traditionell eine kaiserliche Schutzherrschaft über die Juden. Aber im Falle von Maria Theresias und auch einzelner Vorgänger von ihr hat das keine Rolle gespielt, sondern wegen einer, man könnte noch sagen, immer noch gegenreformatorischen, ganz dezidiert katholischen Politik, die diese Herrscher ja auch betrieben haben, kam auch dieser biblisch oder ja neutestamentlich begründete, religiös begründete Judenhass zu besonderer Geltung, nämlich die Vorstellung, dass ja die Juden die Christusmörder sind. Ne, das war ja eine alte Vorstellung, die auch im Mittelalter in Passionsspielen und so weiter immer wieder auch zu furchtbaren Gewaltexzessen geführt hat, weil man die Juden immer als Christusmörder verfolgt hat. Und diese religiöse Abscheu, muss es wirklich so nennen, weil sie es selber so genannt hat, Abscheu, verband sich dann mit der Achtung gegenüber Juden als diejenigen, die die Christen ausplündern, die die Christen betrügen.
Mir ist überliefert, dass sie gesagt hat, bis zu ihrem Tod, dass es ihr innerstes Anliegen war, Zitat, hier die Juden zu vermindern, keineswegs mehr zu vermehren, unter keinem Vorwand. Und solchen Worten folgen dann oft auch Taten, nämlich nachdem Preußen eine Zeit lang Prag besetzt hatte, 1744, gab es nach der Rückeroberung dann tatsächlich eine groß angelegte Vertreibungsaktion.
Ja. Richtig, den Juden wurde vorgeworfen, mit dem Feind gemeinsame Sache gemacht zu haben.
Was nicht stimmt.
Was nicht stimmte. Und dann hat es zuerst ein Pogrom gegeben, also ein wirklich
von das Ghetto der wurde
Das Ghetto wurde niedergemacht. Die Menschen wurden zum Teil umgebracht, zum Teil vertrieben. Und dann hat aber Maria Theresia selber verfügt, dass, und zwar zum 1. Januar, das heißt mitten im sehr strengen Winter, die Juden aus Prag sollten alle die Stadt verlassen. Und man muss dazu sagen, dass Prag die größte Judengemeinde in den habsburgischen Ländern besaß.
Ein Viertel der Bevölkerung, 10.000 Menschen waren jüdisch.
Also es war wirklich eine riesige und auch wohlhabende und große jüdische Gemeinde, die absolut zentral war für den gesamten Handel in sämtlichen habsburgischen Ländern. Also ohne diese jüdischen Händler brach der Handel zusammen, die Handwerker hatten keine Rohstoffe mehr und so weiter.
Da gab es ja auch Widerstand, auch selbst von den Handwerkern
dagegen. Erstaunlicherweise hat dann auf diesen Befehl es einen großen Widerstand gegeben von allen möglichen Seiten. Die Stände, also Adel und Städte, und die Berater, die Minister, haben Maria Theresia regelrecht bekniet, das eben zurückzunehmen, weil es katastrophal sein würde für die Wirtschaft im ganzen Land oder in den ganzen Ländern. Aber auch aus christlicher Nächstenliebe. Also die haben tatsächlich auch mit der christlichen Nächstenliebe argumentiert und gesagt, man kann diese Menschen nicht mitten im Winter aus der Stadt jagen, die verhungern und die erfrieren unterwegs. Es sind Frauen und Kinder und Alte und Gebrechliche und so weiter. Und sie hat wirklich mit einer bemerkenswerten Starrsinnigkeit das aber abgelehnt. Und das Interessante ist, dass die Juden selber überzeugt waren, dass es nicht die gnädige Landesmutter sein könnte, die sie vertreibt, sondern dass es ihre bösen Einflüsterer aus dem Adel und den Ständen sein müssten, aber nicht die gnädige Landesmutter. Das stimmt nicht. Es ist eindeutig und die Quellen zeigen es ohne jeden Zweifel, dass es die Monarchin selber war, die darauf beharrt hat. Und dann gab es auch sehr bemerkenswert, eine unglaubliche Aktivität unter den jüdischen Familien.
International für Solidarität.
International,
zu sorgen.
Der jüdische Hoffaktor Wertheimer hat dann seine Beziehungen aktiviert und hat versucht, überall in Europa, muss man sagen, bis hin zum Papst in Rom, nach England und so weiter, die Beziehungen zu den Höfen dort zu aktivieren und die Fürsten in den anderen Ländern, die Könige, die Monarchen, den Papst dazu zu bewegen, für die Juden bei Maria Theresia Fürsprache einzulegen. Und dafür wurde eigens die Sabbatruhe ausgesetzt. Also die Boten durften sogar die Sabbatruhe ignorieren. Also
das heißt schon was.
Das heißt wirklich etwas. Das wurde ihnen ausdrücklich erlaubt von den Rabbinern. Und dann hat es überall in Europa diplomatische Aktivitäten gegeben und die Fürsten haben sich an Maria Theresia gewandt und tatsächlich ein Wort für die Juden eingelegt. Das hat alles nichts genützt. Sie hat an diesem Befehl festgehalten und das ist dann zwar an der bekannten Behäbigkeit der Bürokratie, ist es zwar nicht ganz gescheitert, aber dadurch ist es dann noch nicht so
etwas verzögert worden.
Aber es ist ausgeweitet zunächst noch worden auf ganz Böhmen, also nicht nur Prag, sondern ganz Böhmen. Die sind dann zum Teil informell sozusagen heimlich wieder zurückgekommen und so weiter. Aber man muss sehen, dass die Monarchin tatsächlich all diese Argumente wirklich vom Tisch gewischt hat und an dieser gnadenlosen Vertreibung festgehalten hat. Und dann erst Jahre später, als sich rausstellte, dass die ganzen Mahnungen und Warnungen zutrafen, dass wirklich die Wirtschaft massiv geschädigt wurde, weil man auf diese Leute nicht verzichten konnte, durften sie gnädigerweise in das vollständig zerstörte Prager Ghetto zurückkehren und mussten dafür dann auch noch eine Abgabe zahlen, die genauso hoch war wie die wirtschaftlichen Schäden, die die Vertreibung verursacht hatte.
Sie durften für ihre eigene Vertreibung zahlen.
Genau.
Es fielen die Leichen der Menschen wie Dünger auf dem Felde.
Das ist natürlich ein biblisches Zitat, das die Juden verwandten, um diese furchtbare Verfolgung zu beschreiben.
Die Aufklärung brachte neues Denken. Es sollte ja um Vernunft und Verstand gehen. Da könnte man ja zunächst meinen, ja, das war eine riesige Chance, aber das war auch sehr zweischneidig.
Ja, zunächst mal muss man sagen, die Aufklärung ist ja sehr vielschichtig, vielgestaltig und ambivalent. Ein großer und berühmter Aufklärer wie Voltaire hat ganz furchtbare Sachen über die Juden geschrieben. Andererseits hat die Aufklärung aber ja auch zum ersten Mal den Gedanken aufgebracht, dass man die Menschen als Menschen alle gleich behandeln müsse, als Angehörige des Menschengeschlechts. Und damit zusammenhängt dann auch der Gedanke, dass die Menschen in einem Staat alle gleichermaßen staatsbürgerliche Rechte haben sollten. Im Gegensatz zu den korporativen Rechten, von denen ich eingangs gesprochen habe, den Privilegien, den unterschiedlichen, je nach Stand, je nach Zugehörigkeit, eben unterschiedlichen Rechten.
Aus den Christusmördern wurden dann potenziell, theoretisch gleichberechtigte Menschen. Und das Erziehungsideal spielte eine Riesenrolle. Man konnte jeden Menschen erziehen, vermeintlich.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Gedanke natürlich. Aufklärung heißt ja noch lange nicht, dass man die Juden als gleichwertig und so weiter in ihrer Kultur, in ihrer Sprache und so weiter betrachtete, sondern es hieß zunächst mal nur, auch die Juden sind sozusagen zum Staatsbürgertum erziehbar. Was aber genauso für die unteren Schichten der christlichen Mehrheitsgesellschaft galt. Also die Aufklärer waren ja eine Elite aus Adel und Bürgertum. Und die Vorstellung war, dass man die Menschen erziehen müsse, wie man Kinder erziehen muss. Und so muss man eben auch die Menschen in anderen Weltgegenden erziehen und zivilisieren. Und so muss man aber eben auch die Juden erziehen und zivilisieren. Die Frage war dann, wie ist es mit den Juden? Das war ja die Frage, ob die bereit waren, sich taufen zu lassen. Und man konnte die nicht einfach taufen. Es gab natürlich auch Zwangstaufen bei Juden. Aber jedenfalls kam der Gedanke auf, Und zwar bemerkenswerterweise am radikalsten von einem preußischen Beamten, nämlich Christian Wilhelm Dohm, der für meine Begriffe viel zu wenig bekannt ist, der tatsächlich 1781 zum ersten Mal ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Von der bürgerlichen Verbesserung der Juden.
Die Bibel der Judenemanzipation.
Genau, der nämlich zum ersten Mal schrieb, dass die Juden an ihrem Zustand nicht selbst schuld waren. Ja, er gestand zu, dass ihr Zustand verändert werden müsse, dass die Kritik der Christen jetzt nicht völlig unberechtigt sei, aber dass sie eben an diesem Zustand nicht schuld seien, sondern ja von den Christen dazu gezwungen würden. Und er hat dann zum ersten Mal wirklich diese Vorstellung von allgemeiner Menschenwürde und staatsbürgerlicher Gleichheit, was damals wirklich radikal war, das war ja noch vor der Französischen Revolution, eben auch auf die Juden ausgedehnt hat.
1781, 8 Jahre vor der Revolution, genau. Im selben Jahr als Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft erschien. Und der Dohm war auch befreundet mit Lessing, auch mit Moses Mendelssohn, hatte also auch direkte Kontakte zu einem jüdischen Aufklärer, wenn man so will.
Ja, es gab ja die Berliner Mittwochsgesellschaft, also ein Zirkel von Berliner Aufklärern, in denen solche wirklich revolutionären Gedanken diskutiert wurden. Nebenbei bemerkt, sozusagen die Juden staatsbürgerlich gleichzustellen, war damals genauso revolutionär wie die Frauen staatsbürgerlich gleichzustellen. Nein. Und beides waren sensationelle Forderungen. Eigentlich das Radikalste, was man sich damals überhaupt vorstellen konnte.
Ne? Hat der Dohm das auch gefordert, die Gleichstellung der Frauen?
Das hat ein anderer, ist auf einem preußischen Beamten, nämlich Theodor von Hippel zuerst formuliert worden, der schrieb von der bürgerlichen Verbesserung der Weiber. Diese preußischen Beamten in Berlin, die sich in dieser Berliner Mittwochsgesellschaft trafen, die waren schon damals sehr, sehr, sehr fortschrittlich, jetzt in einem sehr positiven Sinne des Wortes.
Vor der Französischen Revolution.
Vor der Französischen Revolution schon. Und Dohm ist wirklich eine Ausnahmegestalt. Also es gibt schon Lichtgestalten unter den preußischen Aufklärern. Man muss aber auch sagen, dass der vielgerühmte Friedrich der Zweite, also der Große, oder der Einzige, wie die Zeitgenossen ihn ja genannt haben.
Zu dem ja auch viele vertriebene Juden aus Böhmen dann kamen.
Genau, also viele, viele Juden sind nach Preußen geflüchtet. Aber der Friedrich selber, der ja auf dem Standpunkt stand, jeder soll nach seiner Raison selig werden, hat keineswegs eine judenemanzipative Politik verfolgt, sondern hat im Gegenteil die Juden ganz besonders ausgepresst, indem er sie für ihre Schutzbriefe eben nicht nur so wie üblich zahlen ließ, sondern sie dann zusätzlich noch verpflichtete, riesige Mengen des Porzellans der königlich-preußischen Porzellanmanufaktur zu kaufen, die irgendwie nicht besonders florierte, die es ja auch heute noch gibt, KPM. Und von dieser Porzellanmanufaktur mussten die Juden, wenn sie eben Aufenthaltsrechte behalten wollten oder für ihre Kinder oder für ein oder zwei ihrer Kinder die Aufenthaltsrechte behalten wollten, mussten sie eben riesige Mengen von diesem damals nicht besonders gut abgesetzten KPM-Porzellan kaufen.
Und dann durfte auch nur der älteste Sohn heiraten, auch in Preußen.
Genau, das gab natürlich auch diese massiven Beschränkungen, um die Vermehrung der Zahl der Juden zu beschränken, dass nur der Älteste heiraten durfte, dass nur eine bestimmte Zahl immer das Aufenthaltsrecht erbte oder auch nicht erbte, sondern wieder neu verliehen bekam und so weiter.
Sagen Sie noch einen Satz zu Moses Mendelssohn.
Ja.
Er gilt ja auch als Aufklärer.
Ja.
Was war sein Weg?
Das ist auch ein sehr charakteristisches Phänomen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, dass eben einzelne Juden, und Moses Mendelssohn gehörte nicht zu den reichen Hofbankiers oder Kaufleuten, dass einzelne Juden aber durch Bildung an dem aufgeklärten Diskurs teilnahmen und tatsächlich dann auch unter Gebildeten wie ihresgleichen behandelt wurden, in ganz engen Grenzen. Mendelssohn ist nicht in die Königliche Akademie aufgenommen worden, aber in diese Mittwochsgesellschaft, also in solche informellen Zirkeln, wurden gebildete Juden durchaus aufgenommen und als Gesprächspartner auf Augenhöhe behandelt. Und die Teilnahme an diesem aufgeklärten Diskurs war natürlich ambivalent, weil Leute wie Mendelssohn auch der Meinung waren, dass man die jüdische Mehrheitsgesellschaft aus ihrem unzivilisierten Zustand befreien müsste durch Erziehung. Und zum Beispiel sollten sie dann auch das Jiddische ablegen. Also das Jiddische galt als unzivilisiertes Volkskauderwelsch, das man überwinden müsse. Das heißt, es war immer auch eine Frage der Assimilation an die christliche Mehrheitsgesellschaft. Und das ist natürlich zwiespältig, aber es war wahrscheinlich nicht anders möglich. Und viele dieser aufgeklärten und zunehmend assimilierten Juden konvertierten dann eben auch weil sie glaubten, vor allem dann im 19. Jahrhundert, weil sie glaubten, dass sie auf diese Weise dieses Stigma des Jüdischseins überwinden könnten, was ein Irrtum war.
Denn dann gab es den rassistischen Antisemitismus.
Genau. Es wurde dann ja zunehmend ein biologisch begründeter auf der jüdischen Rasse, ja, der vermeintlich sogenannten jüdischen Rasse, genau, auf der Konstruktion einer jüdischen Rasse beruhenden Antisemitismus. Das verschob sich also von einer stärker einerseits religiös, andererseits sozial, kulturell bedingten Antijudaismus zu einem stärker biologisch, physisch begründeten, auf Körpermerkmalen und so weiter beruhenden Antijudaismus. Also das, was wir heute vor allem unter Antisemitismus verstehen.
Das Problem dabei war auch, dass die Binnenstruktur der jüdischen Gemeinden, die ja sehr eng gewesen war durch den Druck von außen, dann plötzlich sich auch auflöste.
Also in dem Moment, wo man tatsächlich, wie das ja dann in der französischen Nationalversammlung der Fall war, 1791, wirklich Gleichstellung aller Staatsbürger realisierte und damit auch die Juden tatsächlich bürgerliche Rechte erhielten, Frauen immer noch nicht, aber die Juden, damit verloren sie natürlich gewissermaßen auch bestimmte Autonomierechte, autonome Gemeindestrukturen, die zwar immer auch gefährdet waren, aber die immerhin doch eine gewisse kollektive, autonome Selbstverwaltung begründeten. Und das wurde damit natürlich in gewisser Weise auch gefährdet.
Dann wurde das zu einer Art Staat im Staate, den man nicht mehr tolerieren wollte.
Genau, das wollte man dann eben auch nicht mehr, genau wie alle möglichen anderen korporativen Privilegien ja abgeschafft wurden. Also auch das war ambivalent. Wie immer in der Geschichte sieht man, dass solche großen Transformationsprozesse nie einfach nur wunderbare Fortschrittserzählungen sind, sondern immer auch ihre Schattenseiten haben.
Über Preußen haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Es ging dann anschließend um die Fragen im 19. Jahrhundert, Assimilation, Integration, Autonomie. Das sollten die großen Fragen werden.
Im Gefolge der Französischen Revolution wurde dann in vielen deutschen Einzelstaaten tatsächlich bürgerliche Gleichberechtigung der Juden eingeführt. Das war aber nicht von langer Dauer in den allermeisten Ländern, sondern im Gefolge des Wiener Kongresses und der Restauration, der sogenannten Restaurationsepoche, wo ganz viele revolutionäre Errungenschaften wieder zurückgenommen wurden, fiel dann meistens eben auch diese jüdische Gleichberechtigung dem zum Opfer.
Erstaunlich ist, dass dann während der Befreiungskriege das äußere Feindbild Frankreich war, Napoleon, kein Wunder, dass aber als inneres Feindbild häufig der Jude dann genommen wurde, dann ging das wieder von vorne los.
Ja, also man muss ja generell sagen, dass das Besondere an der Judenfeindschaft ist, dass die Juden eben immer unter den Christen lebten. Nicht immer überall, aber grundsätzlich unter den Christen lebten. Und deswegen sozusagen mit ganz besonderem Misstrauen verfolgt wurden und eben als nicht wie ein äußerer Feind so einfach lokalisierbar waren, ja, wie, was weiß ich, die Franzosen, die Engländer, die Spanier oder so, wie auch immer, sondern eben überall in Europa zwischen den Christen lebten und deswegen auf sie natürlich immer ganz besonders leicht die Sündenbockrolle fiel. Und deswegen ja auch das fanatische Bedürfnis, sie zu markieren, dass sie nicht ununterscheidbar wurden. Also, dass man eben tatsächlich verbot, dass sie dieselbe Kleidung trugen wie Christen oder dass man ihnen vorschrieb, dass sie, wir sprachen schon davon, dass sie einen Bart tragen mussten oder eine Markierung an der Kleidung. Also, das heißt, dahinter steht ja, dass man Angst vor ihnen hatte, dass man sie wirklich markieren wollte, um sie zu erkennen, um sich gegen sie zu wappnen. Und das unterscheidet sie natürlich von den klassischen Feindbildern. Einen Punkt würde ich noch gerne erwähnen, der auch besonders ist. Es gab ja sehr, sehr starke auch konfessionelle Auseinandersetzungen und die Andersgläubigen der jeweils anderschristlichen Konfession waren ja auch potenzielle Sündenböcke. Vor allem, wenn sie dann als Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft lebten. Aber im Unterschied zu diesen konfessionellen Minderheiten innerhalb des Christentums hatten die Juden eben nirgendwo auf der Welt ein Land, das von ihresgleichen regiert wurde. Ja, also die Katholiken in England, die da verfolgt wurden, die hatten katholische Fürsten in Spanien, die hatten den Papst und so weiter. Die protestantische Minderheit in Frankreich hatte die protestantischen Monarchen in der Nachbarschaft, zu denen sie sich flüchten konnten. Die Juden hatten aber keinen Ort, zu dem sie flüchten konnten. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu allen anderen konfessionellen Minderheiten.
1812 kam die Juden-Emanzipation in Preußen. Es begann ein sehr spannendes Jahrhundert Das wird aber das Thema eines anderen Podcasts sein. Frau Stolberg-Rielinger, vielen Dank für Ihre Gedanken, für Ihre Einsichten. Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 3. Judentum in der Geschichte. Zwischen Integration und Antisemitismus. Folge 1. Fortschrittsgeschichten. Judentum in der Zeit der Aufklärung. Heiner Wember im Gespräch mit Barbara Stolberg-Rielinger. Gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat.
Wenn Sie sich mit dem Thema dieser Historycast-Folge noch weiter auseinandersetzen wollen, hören Sie doch mal beim WDR-Zeitzeichen rein. Dort finden Sie eine Reihe von spannenden Sendungen zu ähnlichen Themen. Die Links dazu haben wir in den Begleittext zu dieser Folge gestellt.